Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise ins frühe Mittelalter, in den Juni 793. Die angelsächsische Chronik nennt den 8. als genaues Datum.
Ein Datum, das sich in die Geschichte eingebrannt hat. An diesem Tag landeten Langschiffe an der Küste einer kleinen Insel vor Nordostengland. Lindisfarne, ein Kloster, ein heiliger Ort.
Und was dann passierte, hat ganz Europa erschüttert.
Die Chroniken beschreiben es drastisch. Sie vergossen Blut auf dem Altar, verwüsteten die Häuser, zertraten die Reliquien wie Dreck. Schwer bewaffnet kamen die Wikinger über das Meer.
Für die Mönche muss das wie
ein Albtraum gewesen sein. Stell dir vor, ein Kloster ist ein Ort des Friedens, des Gebets, völlig unbewehrt, und plötzlich stehen da Krieger mit Äxten und Schwertern.
Die hatten kaum militärische Bewachung. Wozu auch? Ein Kloster angreifen, das galt als Tabubruch. Der Schock muss enorm gewesen sein.
Und genau das macht den Schock so...
Moment, bevor wir weitermachen, diese dramatischen Beschreibungen, woher kommen die eigentlich?
Das sind christliche Chroniken, geschrieben von Mönchen, für Mönche. Die waren nicht objektiv, die hatten ein Interesse daran, die Wikinger als barbarisch darzustellen.
Als Strafe Gottes quasi. Wir müssen das im Hinterkopf behalten, bei allem, was wir über diesen Tag lesen.
Trotzdem sind die Kernfakten belegt. Mönche wurden getötet, einige verschleppt, andere vertrieben. Und manche wurden sogar im Meer ertränkt.
Im Meer ertränkt. Das ist...
brutal, ja. Und das in einem Kloster, das als spirituelles Zentrum der Angelsachsen galt. Lindisfarne war nicht irgendein Kloster.
Es war besonders bedeutend?
Sehr. 635 vom irischen Mönch Aidan gegründet, später Wallfahrtsort des heiligen Cuthbert. Für das Königreich Northumbria war es kultureller und spiritueller Mittelpunkt.
Also kein zufälliges Ziel. Ob die Wikinger wussten, wie wichtig?
Das ist eine gute Frage. Aber die Schätze dort waren bekannt. Gold, Silber, wertvolle Handschriften.
Die Angelsachsen hatten doch vorher schon Kontakt mit Skandinaviern. Es gab Handelsbeziehungen.
Ja, man wusste von den Völkern jenseits der Nordsee. Es gab wohl auch schon Missverständnisse bei früheren Kontakten, die zeigten, dass diese Fremden nicht immer friedlich waren.
Aber mit so einem direkten Angriff auf ein Heiligtum hatte niemand gerechnet?
Niemand. Und deshalb verbreitete sich der Schock so schnell. Bis nach Aachen, bis an den Hof Karls des Großen.
Wow, das ist ja quer durch Europa.
Der gelehrte Alcuin, selbst ein Angelsachse am Hof Karls, schrieb erschütterte Briefe. Für die christliche Welt war das ein Zeichen, vielleicht eine Strafe Gottes, ein böses Omen.
Es ging also nicht nur um ein Kloster, sondern um die Frage, wenn selbst heilige Orte nicht sicher sind, was dann?
Genau. Und diese Frage sollte Europa noch über 200 Jahre beschäftigen. Denn der 8. Juni 793, das war erst der Anfang.
Gilt als der Startschuss der Wikingerzeit, auch wenn es vorher schon Kontakte gab.
Ab diesem Tag drangen die Wikinger nach Westeuropa vor. Erst einzelne Überfälle, später ganze Invasionen.
Wobei, die Wikinger waren keine wilden Barbaren. Das ist ein Mythos.
Das stimmt. Der Historiker Dominik Wasenhofen beschreibt das auch so. Die Überfälle waren taktisch durchdacht. Die Wikinger nutzten Langschiffe, mit denen sie schnell große Entfernungen überbrückten und genauso schnell wieder verschwinden konnten.
Also Strategie statt blindes Wüten.
Für die Mönche auf Lindisfarne machte das allerdings keinen Unterschied. Für sie war es das Ende ihrer Welt.
Ja, das kann man sich kaum vorstellen. Und dieses Bild des Schreckens hat sich bis heute gehalten, oft aber in einer sehr klischeehaften Form.
Du meinst das klassische Hollywood-Bild, Hörnerhelm, brüllend und einfach drauf los?
Genau das. Wobei, Hörnerhelme hatten die übrigens nie. Das ist ein Mythos aus dem 19. Jahrhundert. Opernkostüme.
Echt? Das wusste ich nicht mal.
Und diese Fehleinschätzung betrifft nicht nur die Helme. Wie bereits besprochen, waren ihre Überfälle taktisch klug durchdacht und nicht einfach nur wild.
Das Ziel war also nicht sinnlose Zerstörung?
Nein, es ging um Beute. Gold, Silber, wertvolle Gegenstände. Die Zerstörung war Mittel zum Zweck, wenn man so will. Einschüchterung, damit der nächste Überfall leichter wird.
Das klingt fast nach moderner asymmetrischer Kriegsführung. Kleine, schnelle Einheiten gegen größere, langsamere Gegner.
Der Vergleich ist gar nicht so abwegig. Die Wikinger hatten einen entscheidenden Vorteil. Ihre Langschiffe.
Und die waren wirklich
technische Meisterwerke. Diese Schiffe waren oft 20 bis 30 Meter lang und extrem schlank. Bei Langschiffen teils sogar noch schlanker als 6 zu 1.
Schnell, wendig, hochseetauglich und trotzdem flach genug für Flüsse.
Der Tiefgang war sehr gering, oft unter einem Meter. Das heißt, die konnten praktisch überall anlanden.
Unter einem Meter, das ist nichts. Damit kommst du in jeden Fluss, an jeden Strand.
Und das war der Schlüssel. Die angelsächsischen Verteidiger rechneten mit Angriffen von Land, vielleicht noch an den großen Häfen. Aber dass plötzlich Schiffe einen Fluss hochkommen und mitten im Landesinneren auftauchen?
Damit hat niemand gerechnet.
Unter günstigen Bedingungen erreichten diese Schiffe sehr hohe Geschwindigkeiten. Das war schnell für die damalige Zeit. Sehr schnell. Nee, ausgesprochen schnell für ein Holzschiff.
Und der Rückzug?
Genauso effektiv. Das symmetrische Design erlaubte es, beim Rudern sehr schnell die Richtung zu wechseln, ohne erst aufwendig zu wenden. Beute einladen, weg. Bis irgendwer Verstärkung organisiert hatte, waren die längst wieder auf offener See.
Also ein perfektes Hit-and-Run-System.
Genau das war es. Diese Überfälle folgten einer klaren Strategie. Die Wikinger wussten, wo es sich lohnte. Klöster wie Lindisfarne waren reich, aber unbewehrt. Perfekte Ziele.
Warum hält sich dann dieses Bild vom tumpen Berserker so hartnäckig?
Das liegt an den Quellen, wie wir ja schon am Anfang festgestellt haben. Die Chroniken wurden eben von den Opfern geschrieben, den Mönchen. Die hatten natürlich kein Interesse daran, ihre Angreifer als kluge Strategen darzustellen.
Verständlich. Wenn dein Kloster gerade geplündert wurde, schreibst du nicht: Respekt, das war taktisch brillant.
Nein, du schreibst: Das waren Barbaren. Eine Strafe Gottes. Das ist menschlich. Aber es verzerrt das Bild.
Du hattest vorhin die Hörnerhelme erwähnt. Woher kommt das eigentlich genau?
Die kommen aus dem 19. Jahrhundert. Besonders durch Opern- und Bühnenkostüme. Vor allem bei Wagner. Das Bild wurde halt damals populär. Archäologisch sind Hörnerhelme für die Wikingerzeit nicht belegt. Die Funde zeigen einfache Spangenhelme. Manchmal mit Nasenschutz.
Also haben wir es mit einem doppelten Mythos zu tun. Einmal die zeitgenössische Dämonisierung durch die Chronisten und dann die romantische Überhöhung im 19. Jahrhundert.
So kann man das sagen. Die Wahrheit liegt dazwischen. Die Wikinger waren keine edlen Wilden und keine tumpen Barbaren. Sie waren
pragmatische Strategen mit exzellenter Technologie.
Und das machte sie so gefährlich. Nicht die Wildheit, die Effizienz.
Aber warum gerade Lindisfarne? Warum wählten die Wikinger ausgerechnet dieses Kloster für ihren ersten großen Überfall?
Um das zu verstehen, muss man sich klar machen, was Klöster damals bedeuteten. Das waren nicht einfach religiöse Häuser. Das waren Zentren der Macht, der Kultur, des Wissens.
Wir hatten es eingangs kurz erwähnt. Lindisfarne wurde im Jahr 635 gegründet. Von einem irischen Mönch namens Aidan, der vom Kloster Iona kam. Northumbria, das nördlichste der großen angelsächsischen Königreiche, brauchte ein geistliches Zentrum.
Und Lindisfarne wurde genau das. Aber nicht nur für Northumbria. Es entwickelte sich zu einem der wichtigsten Wallfahrtsorte ganz Englands.
Das lag vor allem am heiligen Cuthbert, ein Bischof, der dort lebte und 687 starb. Nach seinem Tod wurden ihm Wunder zugeschrieben, sein Grab wurde zur Pilgerstätte.
Und wo Pilger sind, sind auch Schenkungen.
Genau. Adlige stifteten Gold, Silber, Ländereien. Die Kirche versprach Gebete für das Seelenheil und die Pilger brachten, naja, im Grunde Opfergaben mit.
Reliquien zogen noch mehr Pilger an. Und mehr Pilger bedeuteten mehr Reichtum. Ein Kreislauf.
Dazu kam, dass Lindisfarne ein Zentrum der Gelehrsamkeit war. Die Mönche dort schufen die...
Die Lindisfarne-Gospels, eines der berühmtesten illuminierten Bücher des frühen Mittelalters.
Du kennst sie?
258 Blätter Kalbspergament, entstanden um 715 bis 720. Die Verzierungen sind unglaublich. Keltische Muster, angelsächsische Elemente, alles in leuchtenden Farben. Das ist Handwerkskunst auf höchstem Niveau.
Und alles von einem einzigen Mönch geschaffen, Eadfrith, der spätere Bischof.
Jahre der Arbeit, an einem Ort, der nichts anderes kannte als Gebet, Studium und Kunst. Kein Militär, keine Verteidigung.
Das ist der entscheidende Punkt. Klöster waren in der Regel unbewehrt, gerade in dieser frühen Zeit. Wer würde schon einen heiligen Ort angreifen?
Für die Wikinger war das kein Hindernis, sondern ein Vorteil.
Sie sahen reich, ungeschützt, abgelegen, perfekt.
Oh, das ist das Tragische daran. Genau das, was Lindisfarne so bedeutend machte, der Reichtum, die Kunst, die Reliquien, machte es auch zum idealen Ziel.
Die Mönche lebten in einer Welt, in der heilige Orte Schutz boten, nicht physisch, aber spirituell. Niemand würde es wagen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Bis jemand es wagte.
Die Wikinger kamen nicht aus der christlichen Tradition. Für sie war ein Kloster kein heiliger Ort. Es war ein Gebäude voller Wertgegenstände mit Menschen, die sich nicht wehren konnten.
Aus ihrer Perspektive war es logisch. Zynisch, aber logisch.
Und als die Mönche später flohen, 875 wurde das Kloster endgültig aufgegeben, nahmen sie zwei Dinge mit. Die Reliquien des heiligen Cuthbert und die Lindisfarne-Gospels.
Was zeigt, was ihnen am wichtigsten war?
Das Buch liegt heute in der British Library. Aber der Geist von Lindisfarne, der ist mit den Ruinen auf der Insel geblieben. Nach Lindisfarne hörten die Überfälle nicht auf. Im Gegenteil, über fast zwei Jahrhunderte wurden sie häufiger, größer, brutaler.
Die Angelsachsen konnten sich nicht organisieren. Die großen Königreiche, die sich untereinander nicht einig waren, Northumbria, Mercia, East Anglia, Wessex.
Und die Wikinger nutzten das aus. Vom Frühling bis in den Spätsommer kamen sie, plünderten, verschwanden wieder. Jedes Jahr aufs Neue.
Das ging so bis 851. Dann änderte sich alles.
In diesem Jahr landeten die Wikinger mit einer gewaltigen Flotte, die Quellen sprechen von 350 Schiffen.
Moment, 350 Schiffe? Das klingt nach einer mittelalterlichen Übertreibung.
Berechtigter Einwand. Chronisten neigten dazu, feindliche Armeen größer darzustellen. Aber selbst wenn es nur halb so viele waren, das war keine Plünderungstruppe mehr. Das war eine Invasionsarmee.
Und sie blieben.
Sie überwinterten erstmals 851. Totaler Strategiewechsel. Und dann, ab 865, mit der großen heidnischen Armee, wurde daraus echte Landnahme. Da kamen auch Familien mit.
Die wollten nicht mehr nur Beute. Die wollten siedeln.
Und in den folgenden Jahren überrannten sie drei der vier Königreiche. Northumbria fiel, East Anglia fiel, Mercia wurde teils erobert, ein Rest blieb.
Nur Wessex blieb.
Das letzte angelsächsische Königreich. Und dort regierte ab 871 ein junger König namens Alfred.
Alfred von Wessex. Später Alfred der Große.
Er trat die Nachfolge seines Bruders Ethelred an, der im Kampf gegen die Wikinger gefallen war. Alfred war vielleicht 22, 23 Jahre alt und er stand vor dem Ende der angelsächsischen Welt.
Aber er kapitulierte nicht.
Nein, er lernte. Die Wikinger waren taktisch überlegen, das hatte er gesehen. Schnelle Angriffe, schneller Rückzug. Alfred baute sein Heer um, schuf befestigte Stützpunkte, organisierte ein System, das schnell mobilisieren konnte.
Er adaptierte ihre Taktik.
Und 878 bei Addington schlug er sie entscheidend. Die Wikinger unter Guthrum mussten eine empfindliche Niederlage einstecken.
Das war der Wendepunkt?
Der Wendepunkt. Im anschließenden Vertrag von Wedmore akzeptierte Guthrum die Taufe und zog sich in das sogenannte Danelaw zurück, ein Gebiet im Osten und Norden Englands, das unter dänischem Recht stand.
Danelaw? Also ein geteiltes England?
Faktisch ja. Die Five Boroughs, Leicester, Nottingham, Derby, Stamford, Lincoln, wurden dänische Zentren. Aber Alfred hatte etwas erreicht, das niemand für möglich gehalten hatte. Er hatte den Vormarsch gestoppt.
Und mehr als das. Er nutzte die folgenden Jahre, um Wessex zu stabilisieren. Nicht nur militärisch.
Richtig. Alfred förderte Bildung, ließ wichtige Werke ins Angelsächsische übersetzen, schuf Gesetzestexte. Er verstand, dass ein Königreich mehr braucht als nur
Armeen.
Er legte die Basis für das, was später ein vereintes England werden sollte. Seine Nachfolger eroberten das Danelaw schrittweise zurück, bis 954 der letzte Wikingerkönig von York fiel.
Von Lindisfarne 793 bis zur Einigung. Über 150 Jahre Konflikt.
Und am Ende stand ein England, das es ohne die Wikinger so nicht gegeben hätte. Sie waren der Druck, der die angelsächsischen Königreiche zusammenschmiedete.
Das ist das Paradoxe daran. Die größte Bedrohung wurde zum Katalysator für die Einheit.
Alfred selbst hat das vermutlich so nicht geplant. Er wollte überleben, sein Königreich retten. Aber was er aufbaute, trug weiter als sein eigenes Leben.
Und was ist heute von all dem geblieben? Das ursprüngliche Kloster, das gibt es nicht mehr.
Nein, wie wir vorhin erwähnt haben, 875 gab Bischof Erdulf das Kloster endgültig auf. Die Mönche flohen mit den Reliquien des heiligen Cuthbert aufs Festland.
Aber die Geschichte war damit nicht zu Ende.
Nach der normannischen Eroberung kehrten zunächst Mönche zurück. Die Kirche wurde aber erst um 1150 gebaut. 1296 ließ Eduard I. das Kloster zur Grenzfestung ausbauen, was die Mönche so störte, dass sie 1385 den König baten, die Mauern wieder abzureißen.
Bis 1536 die endgültige Auflösung kam.
Seitdem verwittert es. Eine Ruine auf einer Gezeiteninsel vor der Nordküste Englands.
Aber genau das macht den Ort so besonders. Diese Ruinen strahlen etwas aus. Der Verfall bricht die Atmosphäre nicht. Er verstärkt sie.
Man steht da zwischen den Steinen und spürt, dass hier Geschichte passiert ist. Nicht irgendeine Geschichte, ein Wendepunkt.
Wer hinfahren will, muss die Gezeiten beachten. Die Insel ist nur bei Ebbe erreichbar, zweimal am Tag für wenige Stunden.
Das macht es fast noch eindrucksvoller. Man muss planen, warten, den richtigen Moment abpassen.
Wie die Wikinger damals. Die mussten auch auf das richtige Wetter, die richtige Tide warten.
Der 8. Juni 793 hat Europa verändert. Nicht nur durch den Überfall selbst, sondern durch alles, was danach kam. Die Wikingerzeit, die Einigung Englands, das Ende einer Ära und der Beginn einer neuen.
Und Lindisfarne steht immer noch da. Oder das, was davon übrig ist. Als stiller Zeuge.
Geschichte in Stein. Wer sich für solche Themen interessiert, findet übrigens auf dem Battle Merchant Blog noch viele weitere Artikel zur Wikingerzeit und darüber hinaus. Schaut gerne mal rein.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.